Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Strong Bodies Podcast Folge. Ich bin Mara, NPC Bikini-Athletin, und gegenüber von mir sitzt die liebe.
Lena Rammsteiner, Figurathletin und IFBB Pro. Wir haben noch eine Kollegin hier, die auch IFBB Pro Figurathletin ist, die liebe Nina Paulus. Hallo Nina.
Einen wunderschönen guten Tag.
Magst du dich vielleicht den Zuhörern ganz kurz mal vorstellen?
Ja, die ein oder anderen kennen mich ja tatsächlich schon. Ich war schon mal bei dir mit im Podcast. Ich bin Nina, 28 Jahre alt, aktuell in Vorbereitung, bin auch Coach und mache noch eine Ausbildung zum Physio, falls es jemanden interessiert. Ansonsten gibt es aktuell nicht ganz so viel zu erzählen. 7 Wochen vom ersten Wettkampf und ja.
Das klingt doch schon mal mega spannend. Wir kennen uns unter anderem auch zu dritt, weil du auch im Coaching bei der Jenny bist. Also Jennifer Rode, liebe Grüße gehen raus. Und diese Idee zu dieser Podcast-Folge, die ist tatsächlich bei unserem Athletencamp entstanden. Da waren nämlich Nina, Mara und ich vor Ort und wir wollten Nina unbedingt in den Podcast einladen und haben dann im Auto gequatscht, was denn ein interessantes Thema wäre. Deswegen, ihr habt es wahrscheinlich im Titel schon gelesen. Geht es heute um ein, ja, ich finde es ja spannendes Thema, vor allem wenn man sich dann mal ein bisschen näher damit beschäftigt. Es geht ums Thema Body Dysmorphia, was Body Dysmorphia ist und inwieweit das Einfluss auf uns hat und auf unser Denken über unseren Körper und uns selbst. Darüber wollen wir uns heute unterhalten. Soll ich direkt einfach mal einsteigen mit einer ganz kurzen Einführung?
Carlos. Wer
Wer
war
war denn das?
das? Mein Mitbewohner hier.
Okay, du
Ja.
wohnst in einer WG, Nina?
Ja. In
Okay.
zwei irgendwie aktuell.
Dann ist Carlos jetzt auch Teil unseres Podcasts geworden. Hallo
Ich
Carlos.
wollte
Tolle
gerade sagen,
Gesangseinlage.
er wollte insgeheim mit in die Podcast-Folge rein.
Wir haben ein neues Intro jetzt. Das wird einfach unser neues Intro, würde ich sagen. Aber cool. Gut, kurz zurück zum Thema. Wir wollen heute das Thema Body Dysmorphia sprechen. Ich habe mal eine Definition rausgesucht, dass wir einfach mal eine kurze Einleitung haben. Ganz kurz und knapp. Auf Springer-Link. Ich habe es einfach gegoogelt und habe die erstbeste Definition, die einigermaßen schlau klang, rausgesucht, dass wir wissen, über was wir sprechen. Und zwar ist Body Dysmorphia eine körperdysmorphe Störung, auch Dysmorphophobie genannt und eine relativ häufige Störung laut dieser Definition, klinisch gekennzeichnet durch eine übermäßige Beschäftigung mit einem eingebildeten Mangel oder einer befürchteten Einstellung der äußeren Erscheinung. Hier mal so die komplizierte, aber kurze Definition. Ich würde es mal einfach gesagt übersetzen als, man sieht sich nicht so, wie man wirklich ist und hat deshalb oder aufgrund dessen bestimmte Zwänge, bestimmte vielleicht auch psychischen Belastungen. Frage an euch, hattet ihr schon mal irgendwie Berührungspunkte mit Body Dysmorphia oder denkt ihr, dass ihr selbst Body Dysmorphia habt?
Also, ich weiß nicht, Nina, willst du anfangen oder brauchst du noch einen Moment?
Red ruhig weiter, alles gut.
Okay, ich würde sagen, ich würde das jetzt einfach mal so in den Raum werfen. Ich glaube, gerade im Bodybuilding ist es nicht immer so, aber es gibt sehr, sehr viele Menschen, die damit zu tun haben. Ich würde auch sagen, dass ich das ein oder andere Mal gerade in meiner Anfangszeit damit konfrontiert wurde. Einfach, ich gebe mal ein ganz simples Beispiel. Du bist auf Diät, du bist auf Wettkampfdiät und hast schon einen sehr geringen Körperfettanteil und fühlst dich aber immer noch zu dick und siehst irgendwie immer noch Fett, was da ist, was runter muss. Und fühlst dich deswegen nicht wohl. Also die Momente sind Momente, die ich auf jeden Fall schon häufiger hatte in Wettkampfdiäten, wo man sich selbst auch psychisch eher nochmal unter Druck setzt. Ich denke, das gibt es vielleicht auch noch in die andere Richtung, dass man sich zu dünn fühlt. Aber das wäre jetzt mal so ein Beispiel, wo ich schon Erfahrungen mitgemacht habe.
Nina, wie ist
Ja,
bei dir?
Ich würde da tatsächlich so ähnlich mal anknüpfen, nur dass ich halt genau das Gegenteil, wenn hatte, auch in meiner Prep tatsächlich und dachte einfach, okay, ich bin einfach zu dünn. Also habe mich dann auch absolut nicht sehen können, wie ich eigentlich ausgesehen habe. Das hat sich dann bei mir in den, ja, in jeder Prep so entwickelt, dass ich immer mehr ein Bild für mich selber bekommen habe. Ganz oft haben das aber auch ganz viele Mädels, die sich einfach zu dick empfinden und dann halt wirklich Diäten machen, die dann ins Ungesunde gehen. Da habe ich jetzt selbst keine Erfahrung, lag aber schon mit Mädels zusammen in der Klinik, die tatsächlich darunter gelitten haben und sich extrem runtergehungert haben.
Also meinst du dann essstörungstechnisch aus dem Hintergrund, dass man sich
Ja.
selbst nicht als dünn genug empfindet, zum Beispiel?
Genau, die haben sich runtergehungert, die haben sich ganz, ganz viel bewegt tatsächlich auch. Also da kamen natürlich dann mehrere, ja, psychische Erkrankungen, zusammen, weil es ist halt nun mal eine psychische Erkrankung, die sich halt auf den Körper auswirkt dann. Und keine, ja.
Das würde ich ganz gern nachher nochmal aufgreifen, deswegen
Ja.
sage ich jetzt mal direkt was dazu. In dieser Definition steht nämlich auch, dass diese übermäßige Beschäftigung mit dem eigenen Körper einen Leidensdruck verursacht und auch eben Beeinträchtigungen in, ja, im Umfeld, vielleicht im sozialen Umfeld und so weiter. Bedeutet, dass man dann auch handlungsaktiv wird und wie du sagst, diese Mädels dann extrem viel Sport machen oder eben nichts mehr essen. Ne? Ich werfe es einfach mal nur so in den Raum, weil ich glaube, dass Body Dysmorphia nicht immer Auswirkungen hat. Ich kann da ganz gut mit dir mitfühlen. Nina, ich fühle mich in der Diät auch immer sehr dünn. Und würde ab einem bestimmten Punkt, wie soll ich sagen, am liebsten eigentlich eher Muskeln aufbauen, als noch weiter zu definieren. Ich mache es aber nicht. Das heißt, ich habe schon Tage, an denen ich mich irgendwie total dünn fühle und denke, ich bin nicht genug. Es gibt aber dann noch Tage, an denen ich mich besser fühle. Das ist also nicht, es zieht sich irgendwie nicht durch, sondern es ist auch einfach irgendwie situationsbedingt. Und was immer wieder hilft, ist Vertrauen abzugeben in dem Moment dann an Jenny oder dass Jenny mir vor Augen führt im Sinne von Bildern oder wenn ich dann auch auf der Bühne stehe, wenn ich mich im Vergleich mit anderen sehe, dann werde ich immer wieder in die Realität zurückgeschmissen. Also ich habe schon das ein oder andere Mal Zweifel, vielleicht auch Body Dysmorphia im Sinne von, ich denke, ich bin nicht genug im Vergleich zu anderen. Das wird aber ganz oft eben dann aufgelöst, wenn ich dann neben anderen stehe. Also de facto, wenn ich dann neben den anderen stehe, dann sehe ich schon realistisch, dass ich nicht zu so dünn bin. Und ich sehe dann auch realistisch, wenn ich ja mich zum Beispiel mal mit meinem Anfangs-Ich vergleiche, dass ich Muskeln aufgebaut habe.
Ja, kann ich kurz, darf ich?
Ja, auf jeden Fall immer einfach
ja,
loslegen.
also ich finde halt auch, dass man das lernen muss, das auch so zu reflektieren, wie du das gerade gesagt hast, ne? Dass du dann anhand von Bildern das auch sehen kannst, dass du genug bist oder dass du halt mehr Muskulatur hast, als du gedacht hast oder konkurrenzfähig bist in dem Sinne. Und ich glaube auch gerade, wenn man anfängt mit Bodybuilding oder mit Wettkämpfen, hat man das noch viel extremer wie wir jetzt, weil wir das ja jetzt schon ein paar Mal auch mitgemacht haben. Wenn ich zum Beispiel merke, dass ich das Selbstbild für mich verliere und dann diese Gedanken aufkommen, wie entweder, boah, du bist noch zu fett, da muss noch einiges runter oder boah, du bist ganz schön dünn geworden gerade, dann höre ich tatsächlich wirklich auf, in den Spiegel großartig zu gucken. Und lasse wirklich Jenny entscheiden, ist es gut oder ist es nicht gut, ne?
Ich glaube immer, das Schwierige zwischen Body Dysmorphia im Bodybuilding und wirklich die psychische Krankheit ist, dass wir im Bodybuilding natürlich immer ein Ziel und einen roten Faden haben. Das heißt, wir würden gar nicht in diese Situation kommen, uns richtig runterzuhungern, beziehungsweise machen wir mit einer Wettkampfdiät, aber gezielt. Aber wir haben immer ein Ziel und einen roten Fahrplan, während jemand, der einfach nur so abnehmen will, das habe ich ja auch, bevor ich mit Bodybuilding angefangen habe ich gedacht, hey, ich definiere einfach mal ein bisschen und habe auch wirklich immer mehr Sport gemacht und Sport gemacht. Und selbst Bilder, am Ende siehst du, also dadurch, dass du eh so fokussiert auf deinem Körper bist, Tag für Tag, siehst du irgendwann gar nicht mehr die Schritte, die du machst oder wie du eigentlich aussiehst, beziehungsweise erst, wenn du vielleicht, wenn du kein Bodybuilding machst oder am Anfang bist, wie ihr schon so schön gesagt habt, wenn man mal die Bilder nebeneinander hält. Also wenn ich mir jetzt Bilder angucke, zu der Zeit, da dachte ich mir auch, boah, du warst überhaupt, du warst, ja, du warst skinny fett, weil du keine Muskulatur hattest, aber du warst in dem Zeitpunkt eher dünn und keineswegs so, ja, dick, wie man denkt. So, und ich glaube, das habt ihr so schön gesagt, dass man einfach da auch entweder, wenn man Bodybuilding macht, halt immer einen guten Coach haben sollte, der einem auch dort mental unterstützt und auch sagt, hey, es ist alles gut, wir sind gut in der Zeit, oder halt auch sagt, wir sind nicht in der Zeit. Ja, aber da ist, denke ich, auch ganz, ganz wichtig, abzuheben, dass Body Dysmorphia im Bodybuilding nicht unbedingt eine Essstörung ist, wie man sie sonst so kennt.
Für mich ist so ein bisschen die Frage, wie entsteht sowas überhaupt? Weil du kannst ja eigentlich nur sagen, ich bin nicht gut genug in dem Moment, wenn du einen Vergleich hast. Das heißt, wenn du zum Beispiel abnimmst, auch als Normalperson, dann siehst du ja dich im Spiegel, hast irgendwie das Gefühl, das ist jetzt nicht so richtig, wie es ist. Das heißt, du brauchst einen Vergleich. Und Mara, du hast es mir gerade bestätigt oder eigentlich nicht direkt bestätigt, aber du hast gesagt, man sieht sich ja selbst jeden Tag, man sieht nicht mehr so die Veränderung. Aber hast du dann auch immer einen Vergleich? Also warum oder wie kommt man überhaupt auf den Trichter, man selbst wäre nicht genug? Bei mir ist es zum Beispiel eben nur durch den Vergleich mit anderen, dass ich denke, ich bin nicht muskulös genug. Wenn ich jetzt gar keine andere Bodybuilderin kennen würde und auch vielleicht auf Social Media gar keine anderen Bodybuilderinnen verfolgen würde, ich glaube, dann würde ich nie auf die Idee kommen, überhaupt irgendeinen eine Bewertung zu meinem eigenen Körper zu entwickeln. Das entsteht eigentlich nur durch den Vergleich mit einem Idealbild, was ich im Kopf habe.
Da
Ja,
sagst du ja
das.
schon, da sagst du ja schon was richtig Wichtiges, weil Social Media, also gehen wir jetzt nur mal darauf ein, hat da ja einen extremen Einfluss. Also ich glaube auch nicht, dass ich heute da wäre oder so muskulös wäre, wenn ich dich über Social Media nicht kennengelernt hätte, Lena. Ne? Ich wäre vielleicht wo ganz anders heute. Und man sieht ja auch immer nur, was gezeigt werden soll. Und natürlich zeigt man sich nur in den besten Posen im Internet. Und dann denken die Mädels, oh mein Gott, guck mal, die hat gar keine Taille oder wir sehen andere Athleten. Weißt du, ob das Bild gerade von jetzt ist? Und auf Bildern kann man viel massiver, viel mehr wirken, als es eigentlich ist. Und wirklich sehen, wie du dastehst, kannst du ja erst, wenn du auf der Bühne, sag ich mal, oder bei einem Formcheck oder so, wirklich mal neben diesen Athleten stehst, mit denen du dich über Social Media vergleichst. Und so kommen ja ganz oft ja diese Gedanken, scheiße, ich bin nicht genug oder die ist viel dünner oder ich muss genauso einen dicken Arsch haben wie die, ne, solche Sachen halt.
Ja, voll.
Wisst ihr, was das Problem ist? Also Nina hat es schon schön gesagt, letztendlich sind die Influencer das Problem, die Tag ein, Tag aus nur den Leuten nach außen suggestieren, was alles perfekt läuft und wie alles perfekt ist. Und weil es ist, also solchen Leuten, da habe ich angefangen, den teilweise zu entfolgen, weil selbst mich als erfahrener Athlet das unter Druck gesetzt hat, immer nur zu sehen, wie gut deren Offseason läuft, wie lean die sind, wie perfekt das Training läuft, aber niemals zu sehen, dass Leute vielleicht auch Probleme haben in der Reverse Diet oder dass sie dieselben Gedanken haben oder. Und ihr habt es schon schön gesagt, letztendlich ist das Social Media das Hauptproblem, dieses ständige Vergleichen. Und klar will sich niemand im schlechten Licht zeigen, weil es bringt natürlich dann auch keine Aufmerksamkeit, ne? Und im Gegenteil, gibt's vielleicht, da hat man vielleicht eher Angst vor Kritik oder vor Hate. Und letztendlich wollen viele, oder denke ich mal, wenn man so einen Post postet, wollen viele natürlich auch damit gewisse Aufmerksamkeit generieren. Und die bekommst du halt nicht, wenn du da vielleicht mal in einer ungünstigen Situation stehst.
Oder wenn du in der Offseason bist.
Oder in der
Weil,
Offseason.
seien wir mal ehrlich, wie viel von unserem Körper zeigen wir, wenn wir in der Off-Season sind, weil wir sind nicht so definiert. Vielleicht fühlen wir uns auch einfach fetter, als wir eigentlich sind. Na, und da ist es ja genau die andere Richtung. In der Off-Season siehst du einfach praller aus, du siehst deine Muskeln nicht richtig. Und auch da kann es halt einfach passieren, dass du ein komplett falsches Bild von dir selbst bekommst, ne? Und nochmal zu Social
Was aber
Media.
zu Social Media auch total bestätigt wird oder von Social Media, weil wenn ich mir jetzt mal meine Followerzahlen, meine Likes und meine Aufmerksamkeit, meine Story-Views in meiner Diät anschaue, sind die manchmal teilweise doppelt so hoch wie in der Off-Season. Das heißt, das Bild, was ich von mir habe in dem Moment, vielleicht bin ich nicht krass genug, ich bin nicht besonders genug, ich bin nicht muskulös genug, weil man in der Off-Season vielleicht weniger sieht, wird durch Social Media noch bestätigt. Also ich
Natürlich.
bekomme im Endeffekt in der Off-Season auch viel weniger Aufmerksamkeit und Bestätigung, wie wenn ich jetzt einen Extrem auslebe. Und das finde ich total erschreckend, weil man kann noch so viel von seiner Off-Season-Form zeigen oder wollen oder real sein wollen. Wie oft bekomme ich in der Off-Season dann auf Stories Kommentare wie, dass ich ja ein total hässliches Mondgesicht hätte, ich hätte Pickel und ich wäre sowieso, weiß ich nicht. Es ist schwierig. Ich finde das total demotivierend als Athletin selbst oder jetzt mal aus der Social-Media-Perspektive gesprochen, die Off-Season-Form zu zeigen und dann ist es halt ein Teufelskreis. Weil wenn die Leute sich im Endeffekt nur für die Sachen interessieren, die richtig krass sind, dann fördert das ja noch dieses extreme Bild von einem Körper, was wir erreichen möchten und was so ein Idealbild, was wir haben möchten. Und das finde ich halt dann extrem gefährlich, weil die Wettkampfform ist ja nichts, was wir ja anstreben, längere Zeit zu haben. Das ist ja tatsächlich eher eine kurze Zeit, in der wir in der Off-Season sind und mit Sicherheit auch keine gesunde.
Und ich bin auch, um ehrlich zu sein, froh, wenn ich nicht mehr meine Wettkampfform habe.
Wisst
Ich verstehe auch nicht, so viele Athleten wollen ja genau diese Form immer halten. Ich verstehe es nicht.
Ich denke, das ist einfach ein komplettes, auch ein Zeichen von Unsicherheit, ne? Die Form zu halten, ist nur, weil man sich vielleicht in der Form wohler fühlt, weil nicht wohler im Sinne von, mir geht es damit besser, mein Körper läuft besser, sondern du hast halt weniger Angriffsfläche, wie Lena schon gesagt hast. Du kriegst vielleicht keine negative Kritik, im Gegenteil, du kriegst vielleicht eher positive Bestätigung. Und ich habe auch echt lange gebraucht, Videos, wo man halt mal mehr sieht, wo man mal meine Beine sieht oder so, im Aufbau zu posten, gerade auch, weil ich mich selbst unwohl gefühlt habe und dann noch wo, in einer Situation, wo man sich nicht unwohl, wo man sich unwohl fühlt, das mit den Menschen zu teilen, da hatte ich immer bisher Angst, wirklich dafür gejudged zu werden, nur weil ich jetzt vielleicht nicht die Wettkampfform habe, das ganze Jahr über die andere haben, bis ich mir irgendwann gesagt habe, hey, okay, genau durch solche Videos, die man teilt, wo man nicht in Form ist, erreicht man vielleicht ganz, ganz viele Menschen, denen es genauso geht, denen man so ein bisschen, ja, die Angst nimmt, beziehungsweise auch
Die
zum
Realität
Zeigen,
einfach
ja,
zeigt.
die
Zeigst ja nur die
Realität
Realität, ja.
und den Leuten auch einfach mal zeigt, hey, so ist es und so geht es nicht nur dir, sondern so geht es mir auch. Und ich finde, das ist auch gerade eine Aufgabe als Influencer und als Influencer im Athletenbereich, den Leuten auch zu zeigen, hey, das ist Realität und das ist gesund. Das ist gesund, einen, keine Ahnung, 9, 8, 9, 10 Kilo zuzunehmen nach den Wettkämpfen, vielleicht auch sogar mehr, damit der Körper halt läuft und nicht die ganze Zeit lean zu sein und 3 Jahre die Periode nicht zu haben.
Aber andererseits verschluckt es der Algorithmus auch dann. Ganz ehrlich, Leute, ihr wisst doch, ich zeige mich auch in der Off-Season-Form. Die Off-Season ist recht kurz bei mir. Ich habe doch tatsächlich in der letzten Diät den Kommentar bekommen, gehst du eigentlich auch mal wieder in die Off-Season, wo ich dachte, hä, vor 2 Monaten habe ich noch 15 Kilo mehr gewogen. Das geht in diesem Boost der Social Media Content einfach unter, weil es niemanden interessiert, wenn ich als Bodybuilderin in der Offseason ein Bild hochlade und dann, wenn ich dann wieder krass aussehe, dann wird es auf einmal vom Algorithmus ausgespielt, voll viele Leute liken, kommentieren das, bekommt ultra viel Aufmerksamkeit und das finde ich so gefährlich an Social Media und an dem Algorithmus, dass der uns halt auch immer diese Extreme vorhält. Wie oft landet ein Post von mir, wo ich übel krass aussehe in der Wettkampfform in dem Entdecken-Feed und wie oft macht er das in der Off-Season-Form, die total unspektakulär ist eigentlich?
Aber ich glaube, das
Ja.
liegt einfach daran, weil die Leute sich die vor krasse Form länger anschauen und es eine Frage ist, wie man die Off-Season-Form vielleicht auf Social Media besser präsentiert. Weil es gibt ja viele Influencer, vielleicht nicht unbedingt im Bodybuilding-Bereich, aber es gibt ja viele Influencer, die nicht so krass in Form sind, die es aber trotzdem, die vielleicht auch ein, zwei Kilo mehr drauf haben, die es aber trotzdem hinkriegen, den Content, gerade so einen Content zu pushen.
Ich
Aber
glaube,
es ist
das
ein
liegt aber an unserer Bubble.
Ja.
Dadurch, dass wir halt Wettkampfathleten sind, werden wir dann einfach verschluckt und uninteressant in der Offseason, weil man sieht halt nichts, was passiert, außer dass wir immer fetter werden.
Ja, glaubt ihr, das ist eine passende Frage dazu, glaubt ihr, dass Body Dysmorphia jetzt im Bodybuilding besonders krass ist oder besonders verbreitet ist? So habe ich das jetzt verstanden.
Ich denke schon, also beziehungsweise so wie ich das jetzt öfter mal mitbekommen habe, kommen viele auch aus einer Essstörung. Viele kommen aus dem Binge-Eating, Magersucht und gehen dann, finden dann, sage ich jetzt mal, ihren Halt, wenn man das so nennen kann, im Bodybuilding. Deswegen glaube ich, haben viele vielleicht schon vorher das Problem mit Body Dysmorphia gehabt und das verstärkt sich dann vielleicht im Bodybuilding einfach noch mehr, weil du dich halt wieder beim Bodybuilding noch mal gezielter mit deinem Körper auseinandersetzt. Ich meine, wir machen teilweise bei unseren Coaches jede Woche einen Formcheck. In der Diät stellen wir uns täglich auf die Waage und immer dreht sich es darum, habe ich zugenommen, habe ich abgenommen, je nachdem, in welcher Phase du bist. Und da nachher wirklich einen kühlen Kopf zu bewahren, ist, glaube ich, super, super schwer. Das kommt vielleicht mit der Erfahrung und mit den Jahren. Aber zu Beginn, glaube ich, gibt es vielleicht jeden, der schon mal so einen Gedanken gehabt hat in irgendeiner Art und Weise.
Da stimme ich zu. Also ich glaube auch, dass gerade wenn man schon aus einer Essstörung kommt und schon Probleme mit sowas hat, dass man dann ein bisschen mehr Probleme hat in der Offseason, gerade auch dieses Zunehmen. Viele haben ja extreme Probleme dann zuzunehmen. Da sind es ganz oft Zahlen, die das unterstützen. Also zum Beispiel, weiß ich nicht, ich habe damals 45, 50 Kilo gewogen, als ich zu Jenny bin. Und für mich war das super krass dann. 53 Kilo zu wiegen, dann habe ich mich schon fett gefühlt. Und auf Diät hatte ich dann zu Jenny gesagt, ich will auf gar keinen Fall unter 50 Kilo wiegen, weil ich habe einfach Angst davor, dass ich mich dann nicht mehr halten kann, ne, und dass dann alles wieder nach hinten losgeht, die Essstörung wieder reinkickt oder ich halt anfange zu bingen, obwohl das überhaupt nicht der Fall gewesen wäre. Aber ich hatte halt trotzdem diese Angst. Und ich glaube halt, dass man wirklich mit den Jahren, wo man immer wieder diätet und wieder einen Aufbau macht, dass man da so ein Gefühl für bekommt. Und auch gerade wenn man lange den gleichen Coach hat, mit dem man dann sowas arbeiten kann, wird es besser, weil man es viel besser realisieren kann irgendwann.
Aber ich
Vielleicht
glaube,
auch.
was da super wichtig ist, halt, dass man sich regelmäßig reflektiert und an sich arbeitet. Ich glaube, wenn man das nicht macht, dann ist man vielleicht auch, rutscht man auch immer öfter in Gedanken, so Gedankengänge rein. Aber wenn du deine Situation, deine Gedanken von Prep zu Prep reflektierst, und auch Wege findest, wo du vielleicht, ja, dich das nicht so stresst. Ich habe zum Beispiel gemerkt, wenn ich einfach mal mich nicht wiege im Aufbau, dann habe ich auch gar keine Gedanken. Also du stellst dich auf die Waage, du stellst dich nicht auf die Waage, fühlst dich wohl, stellst dich auf die Waage, fühlst dich von jetzt auf gleich nicht mehr wohl. Und ja, wenn man sich da mental einfach mal mit sich selber beschäftigt, dann kann man da auch gute Fortschritte machen.
Mental ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, und das ist das, was ihr beide gerade unterbewusst gesagt habt, dass ein Glaubenssatz, den man über sich selbst im Gehirn verankert hat, ganz oft auslöst, wie man sich selbst sieht. Ich mache mal ein Beispiel. Ich war ja früher immer dünn und ich habe mich nicht wohlgefühlt in meinem Körper. Ich habe mich also 20 Jahre im Spiegel gesehen, oder vielleicht waren es auch nur 10, sagen wir mal, von als ich 10 Jahre alt war, bis ich 20 war. Und ich habe immer die dünne Lena gesehen und das hat mir nicht gefallen. Und in meinem Gehirn war schon so verankert, ich bin die dünne Lena. Und das überhaupt mal rauszukriegen, das war gerade in den ersten Preps extrem schwierig, wenn man dann gerade wieder abnimmt. dass man dann, wenn man eine gewisse Zahl auf der Waage sieht oder eine sinkende Zahl, nicht in den Glaubenssatz rutscht, oh nein, jetzt werde ich wieder die dünne Lena, ich bin unmuskulös, ich bin nicht gut genug, habe ich immer noch jede Prep, aber ich schaffe es durch das, dass ich jedes Mal, wenn ich auf der Bühne stehe mit einem bestimmten Gewicht, mir vor Augen halte, wie ich eigentlich aussehe mit diesem Gewicht, diese alten Glaubenssätze aufzulösen und mich selbst als Bodybuilderin zu sehen, natürlich auch durch die Erfolge, die ich auf der Bühne habe. Ich habe mich zweimal für Olympia qualifiziert. Ich kann nicht mehr die dünne Lena sein. Und das hält mir eben neu vor Augen. Ich bin nicht mehr die dünne Lena. Ich bin Lena, die Bodybuilderin. Und wenn man mental an sich arbeitet und auch alte Glaubenssätze auflöst und für sich selbst einfach an der, ja, am Selbstbild arbeitet, dann kann das auch den, ja, den Glauben über den eigenen Körper und wie ich aussehe, richtig krass beeinflussen.
Da stimme ich dir auch absolut zu. Ich finde auch, das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil als Athlet, diese mentale Arbeit und gerade auch dieses Selbstbild zu bekommen, was man auch braucht, weil du brauchst es nicht nur für deinen Alltag oder für dich, du brauchst es auch auf der Bühne, weil du kannst nicht auf die Bühne gehen und sagen, ich bin zu dünn. So, dann wirst du halt auch auf der Bühne nicht das rausholen können, was du ja rausholen könntest, weil du einfach dich selbst schlecht machst. Weißt du, was ich meine? Oder wisst ihr, was
Ja,
ich meine?
voll. Ich weiß voll, was du meinst.
Ne? Also du brauchst ja dieses gewisse Selbstbewusstsein auf der Bühne, um wirklich gut zu sein. Es
Ja,
strahlt
genauso
es doch aus, ne?
andersrum. Wenn du denkst, Mara, oh, ich bin zu dick, mein Bauch ist zu dick, bin ich hinten fertig an der Rückseite, ich sehe scheiße aus, dann wirst du nicht die Ausstrahlung haben auf der Bühne, wie wenn du denkst, boah, ich habe die Bestform meines Lebens, ich rock jetzt das Ding, schau dir mein Glute-Ham-Tie-Dings an, ich bin hier die Beste. Das ist, definitiv macht das einen Unterschied.
Was mir da auch super geholfen hat, ist immer wirklich zu sagen, okay, ich sage immer zu Jenny, sag mir deine ehrliche Meinung, egal wie hart sie ist, sag sie mir und dann vertraue ich darauf. Und das ist auch was, was mir den Stress genommen hat, wenn Jenny, also ich weiß, dass Jenny ein Coach ist, der sagt dir auch, wenn du scheiße aussiehst, das sagt dir knallhart ins Gesicht. Und das ist was, was mir auch bei der Coachwahl wichtig war, weil bei Coaches davor, da habe ich, also da wusste ich, dass ich nicht fertig bin und mir wird immer gesagt, du siehst gut aus, du siehst gut aus. Und das war sowas, das hat mich viel mehr gefrustet, als wenn mir jemand sagt, hey, du bist noch nicht fertig hinten. Erwart bei dem Wettkampf vielleicht nicht zu viel, aber du hast noch Zeit. Nächsten Wettkampf holen wir noch mehr raus. Das ist nicht der Hauptwettkampf. Ich finde, das hilft immer mehr. Und was mir, also was ich noch so super wichtig finde, was ich zu deinem Satz zum Mindset oder zu Ninas auch Satz zum Mindset sagen wollte auf der Bühne, ich finde, man muss auch immer mit sich im Reinen sein. Das heißt, ich habe mir, also ich sage mir immer, egal. Selbst wenn ich aus irgendeinem Grund nicht mehr Bodybuilding machen könnte, sei es, ich habe einen Unfall und kann kein Bodybuilding mehr machen, wenn ich mit mir im Reinen bin, egal wie ich aussehe und meinen Wert nicht an meinem Aussehen festmache, dann habe ich es letztendlich geschafft, weil dann fühle ich mich auch wohl in meinem Körper, auch wenn ich mal zunehme, auch wenn ich mal keine Muskulatur habe. Und das ist das Wichtige, weil wenn du dich nur als Athlet und an deinen Muskeln definierst, wirst du ein Problem haben, wenn es irgendwann mal zu dem Fall kommt, wenn du kein Bodybuilding mehr machen kannst. Und das ist, finde ich, immer wichtig, womit ich mich versuche immer zu beschäftigen. Was ist, wenn ich die Identität, die ich jetzt habe, aufgeben müsste? Könnte ich
Das
mich dann trotzdem noch wohlfühlen?
finde ich mega, dass du das sagst, weil ich habe mich da auch, beziehungsweise ich habe ein Gespräch angehört, was jetzt Daniel, also der Mann von Jennifer Zienert, am Wochenende geführt hat mit einem anderen Athleten. Daniel war ja früher auch extrem krass in Form, hat sehr viel Sport gemacht und er hat jetzt durch ZNT auch einfach gerade keine Zeit mehr, selbst Sport zu machen. Die sind zu dritt, die ziehen ein Unternehmen auf. Und dann hat sich Daniel einfach mit ihm unterhalten und gesagt, ganz ehrlich, hättest du mir vor 2 Jahren gesagt, ich dürfte diesen Sport nicht mehr machen aus irgendeinem Grund, ich hätte gesagt, lieber bin ich arbeitslos, als nicht mehr ins Training zu gehen. Aber ZNT hat ihm so ein Ziel, eine Erfüllung gegeben, also ein Ziel, unabhängig von seinem Körper, dass er das einfach jetzt macht, ohne die Frage zu stellen, wie sehe ich aus, habe ich zugenommen, habe ich Muskeln verloren, weil er ein anderes Ziel hat. Also was, glaube ich, super wichtig ist, dass man unabhängig von seinem Körper für sich Ziele hat, unabhängig von meinem Aussehen. Im Bodybuilding, wir haben immer Ziele, die immer an unseren Körper geknüpft sind. Und deswegen finde ich so wichtig, Mara, dass du das sagst, wir müssen uns auch Ziele setzen, unabhängig von unserem Körper. Also, was mache ich, wenn ich nicht, ja, aus irgendeinem Grund nicht mehr so aussehe, wie ich das gerne hätte, ohne in ein Loch zu fallen, dass man andere Ziele für sich hat im Leben, wie nur das Körperliche.
Ja, vor allem, wer bin ich? Und ich bin auch was wert, wenn ich nicht das mache, was ich jetzt gerade mache, weil man vielleicht auch noch andere Stärken hat, außer Bodybuilding. So, wie du schon so
Das
schön
ist
gesagt
super
hast.
wichtig. Vor allem, also die Gesundheit sollte ja sowieso im Vordergrund stehen, ne? Und da wir ja sowieso schon alles an unserem Aussehen ausmachen und Amateure wollen alle die Pro-Card haben, ne? Und dann versuchst du ja alles dafür zu tun, aber die Gesundheit spielt halt oftmals überhaupt keine Rolle mehr, ne? Und dann siehst du dich immer in deiner Wettkampfform und manchmal, ich habe das schon ein paar Mal gesehen, da hatten Athleten dann, die waren absolut abgezogen und dachten aber, es muss noch mehr weg. Und es ging aber nicht mehr weg und die haben noch mehr weggemacht und haben sich ihre Form versaut. Wisst ihr, was ich meine? So, das kann halt auch richtig gefährlich werden, wenn du so verbissen bist in dieses Aussehen oder in diese Pro-Card, dass du wirklich nur noch das fokussieren kannst und dann halt völlig den Blick für dich selbst verlierst.
Ja, also das
Und
krasseste Beispiel ist ja wohl eine Magersucht, wo man das Ganze bis zum Tod macht. Dann versaut man sich nicht einfach nur die Form, sondern weil man denkt, man ist zu dick, würde man so weit gehen für den perfekten Körper, dass man das Risiko eingeht zu sterben. Und das machen ja manche Bodybuilder auch. Also gerade im Open Bodybuilding wird dann so viel dafür getan, mehr Muskulatur aufzubauen, dass ja nicht wenige dann an einem Herzinfarkt sterben oder an was anderem.
das
Oder nur
geht
das
schnell.
Beispiel Herzmuskelentzündung. Du bist erkältet, dein Körper braucht Ruhe. Und nur weil du Angst hast, deinen perfekten Körper zu verlieren, gehst du weiter trainieren und stirbst vielleicht an einer Herzmuskelentzündung. Das kann ja schon echt, das kann ja jedem, sage ich mal, passieren. Es muss ja gar nicht mal so viel passieren, dass man daran ja, stirbt oder das ist schon heftig, wie weit da manche gehen,
Ja.
einfach für den perfekten Körper.
Dazu habe ich ein gutes Beispiel.
Ja, hau raus.
Ich war ja letztes Jahr im November, also ich war ewig nicht krank. Und letztes Jahr im November hatte ich eine Erkältung und also ich war in der Off-Season und es lief auch alles richtig gut. Und naja, dann dachte ich mir so, okay, wenn du jetzt mal eine Woche kein Training hast, so ist auch egal. Du gehst ja mit dem Hund raus, hast ja Bewegung. Und das hat sich aber dann tatsächlich über 4, 6 Wochen gezogen, dass ich überhaupt nicht trainieren konnte. Und meine Angst zu dem Zeitpunkt oder bis dato war eigentlich immer, okay, wenn ich jetzt länger wie 2 Wochen nicht trainieren kann, rutsche ich wieder in meine alten Verhaltensmuster zurück, ne? Ich habe früher gebinged, Borderline, also Depressionen und so weiter und so fort. Und da hatte ich immer richtig, richtig viel Angst vor. Und dann habe ich aber gemerkt, okay, mein Körper braucht jetzt diese Erholung. Und da habe ich mich auch überhaupt nicht mehr auf meine Form und meinen Körper konzentriert und habe wirklich darauf geachtet, okay, bin ich jetzt gesund, fühle ich mich jetzt gut und habe 2, 3 Mal wieder versucht zu trainieren, habe aber direkt gemerkt, es läuft nicht, habe wieder aufgehört zu trainieren. Das ist halt auch ganz wichtig, dass man da nicht nur ja aufhört, auf den Körper zu achten, sondern anfängt auf seine Gesundheit oder die Zeichen, die einem der Körper gibt, halt zu achten, ne? Ohne Angst zu haben, dass man da was verliert, weil so
Ja.
schnell verliert
Ja.
man das nicht.
Oh, ich finde es so wichtig, dass du das sagst. Also Körperwahrnehmung ist ja eigentlich mehr als nur das Äußere anzugucken und zu sehen, ich sehe jetzt so und so aus, sondern Körperwahrnehmung ist eben auch das Innere. Also wie fühle ich mich? Hat mein Körper Energie? Kann ich ins Training gehen? Brauche ich vielleicht einen Rest-Day? Das ist super wichtig und ich glaube, das hilft einem auch, sich vielleicht ein bisschen, ja, realistischer zu sehen, also nicht nur das Äußere zu sehen, sondern auch zu schauen, wie geht's mir wirklich, bin ich gesund und so weiter.
Ja, man muss halt, ja, sag du.
Ich glaube, was da super wichtig ist, ist, sich den Druck und seine Ansprüche vielleicht ein bisschen runterzuschrauben. Ich habe das zum Beispiel gemerkt in meiner also vorletzten Saison 2022. Da war ich so verkopft und wollte immer das Beste rausholen, die beste Form hinstellen, alles geben, 100% geben, am besten noch mehr und am liebsten immer gewinnen, sodass ich alles dafür getan habe und ich sage jetzt mal gegen meinen Körper gearbeitet habe und mein Körper letztendlich oder ich mir selber eher einen Strich durch die Rechnung gemacht habe, weil das dem Körper so viel Stress, also der Körper war so ein Stress psychisch, aber auch körperlich ausgesetzt, dass der eher, ich sag's mal, die Form verschlechtert hat als verbessert hat. Und jetzt letzte Saison bin ich da ganz, ganz anders rangegangen und habe mir auch weniger Druck gegeben und gesagt, zum Beispiel, bestes Beispiel ist der letzte Wettkampf in Amsterdam gewesen. Ich bin da hingefahren und habe gesagt, okay, egal wie das ausgeht, ich will einfach nur wissen, wie ich jetzt stehe, Spaß haben und selbst wenn ich nicht mal in den ersten Vergleich komme, dann ist es so. Ich möchte einfach mal die Erfahrung machen und konnte das dementsprechend auch auf der Bühne ausstrahlen. Also ich glaube, ich hatte noch nie so eine gute Ausstrahlung auf der Bühne wie an dem Wettkampf, einfach weil ich mir gesagt habe, okay, ich habe mein Bestes gegeben und habe jetzt einfach Spaß und that's it. So.
Ich habe letzte Woche hatte ich ein Pflegepraktikum von der Schule aus im Krankenhaus und ich muss aktuell jeden Tag 45 Minuten Cardio machen. Muss dann noch irgendwann trainieren, meinen Coaching-Kram machen für die Schule vielleicht noch ein bisschen und bin jeden Tag knapp 200 Kilometer gefahren. Und ich habe ungefähr 3 Tage gebraucht, um mir einzugestehen, ich kann nicht mehr. Hab dann Jenny mein Gewicht geschickt. Und habe ihr gesagt, Jenny, mir geht's echt nicht gut. Ich habe jetzt nur 3 Stunden gepennt die letzten Nächte. Und dann hat sie gesagt, okay, du machst jetzt erstmal kein Cardio. Wir nehmen jetzt den Stress raus. Weil ich hatte auch am Wochenende keine Zeit, Cardio zu machen, weil ich auch nur unterwegs war. Beziehungsweise hätte nichts mehr aufholen können. Weil irgendwann muss ich auch mal schlafen. Und das war auch für mich so ein Punkt, da musste ich, ja, ein bisschen an mir selbst echt arbeiten, um zu sagen, okay, ich stehe morgen früh wirklich nicht auf und mache wirklich kein Cardio. Also das war schon so auch schwierig, weil ich weiß, ich bin noch nicht fertig und ich weiß, ich muss noch einiges abnehmen, aber in dem Moment wäre es halt richtig dumm gewesen, Cardio zu machen. Und das habe ich halt heute beim Check-in dann auch gemerkt. Ich glaube, ich hätte noch viel mehr gegen meinen Körper gearbeitet, wenn ich Cardio gemacht hätte, wie so 2 Tage einfach mal kein Cardio und schlafen.
Ja, wir denken oft, dass wir, also gerade wenn wir unseren Körper noch nicht so haben, wie wir ihn haben wollen, dass wir bestimmte Dinge tun müssen, um ans Ziel zu kommen. Und ganz oft ist es falsch. Also ich erinnere mich jetzt eben, Mara, an dich auch in deiner selbstgenannten Off-Season, wo du alleine eine Off-Season gemacht hast, dachtest du, du darfst vielleicht nicht mehr essen und hast im Endeffekt aber überhaupt keine Fortschritte mehr gemacht. Und hast ja dann gesehen, dass es, also du siehst ja jetzt, dass du vielleicht über deine Komfortzone hinausgehen musst, mehr essen, als du vielleicht gerne würdest und dass es am Ende dann aber ein besseres Paket gibt. Und ich finde es halt auch super hilfreich, dann jemanden wie einen Coach an der Seite zu haben, jetzt auch in deinem Fall, Nina, der einem einfach unabhängig davon, wie man sich aktuell fühlt, so einen Fahrplan gibt, wie man vorgehen kann. Weil unsere eigene Meinung über uns und über unseren Körper, die bringt uns ja immer dazu, Dinge zu tun, von denen wir denken, dass sie richtig sind oder irgendwie denken, dass sie uns voranbringen, aber oft ist es halt nicht so.
Was da halt super wichtig ist, finde ich, dass man sich A, wie Nina schon so schön gesagt hat, das eingesteht, dass man vielleicht gerade nicht mehr kann und sich das auch traut zu kommunizieren. Ich hatte das zum Beispiel in der Prep 2022, da habe ich voll den Flashback gerade bekommen, dass ich teilweise am Ende auf dem Cardio stand und mein Cardio gemacht habe, 1,5 Stunden und ich habe wirklich eine halbe Stunde geheult und habe gesagt, ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Bitte lass mich jetzt umfallen. Ich will am liebsten jetzt einfach umfallen, damit ich das Cardio nicht mehr machen muss. Und ich habe mich partout nicht getraut, das zu äußern, weil ich dachte, nee, du musst jetzt durchziehen, weil du es musst jetzt machen, um die Form zu erreichen. Und ich glaube, da ist es halt wichtig, wenn man so Gedanken hat und wirklich sagt, hey, ich pack das nicht mehr, das auch sich trauen zu kommunizieren. Weil der Stress, den man sich in dem Moment macht, ist ja eher kontraproduktiv, als dann mal ein paar Tage Pause zu machen oder einfach das Cardio ein bisschen runterzuschrauben.
Ja, man denkt halt von sich sehr schnell dann, man ist ein Versager, ne, wenn man es nicht schafft oder man ist zu schwach und vielleicht ist das ja gar nicht so. Bis zu einem bestimmten Grad vielleicht schon. Ich weiß mit Sicherheit, dass es auf niemanden von euch beiden zutrifft, aber es gibt halt auch Personen, die sehr schnell jammern. Aus eigener Erfahrung wisst ihr das
Ja.
wahrscheinlich auch. Aber es schadet mit Sicherheit nie, den Coach einfach mal anzusprechen. Der wird einem dann schon sagen, wenn es vielleicht auch zu viel Gejammer ist.
Aber dafür haben wir ja einen Coach.
Richtig.
Und dafür
Ja.
muss man auch ehrlich zu sich selber sein, weil wie, wenn man jetzt zum Beispiel wie im Ninas Fall oder bei mir ist auch, wenn du sehr, sehr viel arbeitest, sehr viel, sage ich jetzt mal, auf Tour bist, wenig Schlaf hast und das über Wochen so.
Bringt es dich auch nicht weiter.
Damit meine ich jetzt nicht, du arbeitest bis 16 Uhr und dann hast du Freizeit, so, sondern damit meine ich wirklich, wenn du deine 12, 13, 14 Stunden am Tag arbeitest, wenn du dann vielleicht noch wenig schläfst, und das wirklich zehrt und dann vielleicht noch Stress dazu kommt. Also da muss man halt auch ehrlich sein und sagen, hey, ist es jetzt gerade wirklich so schlimm, wie ich es mir gerade einbilde? Oder ja, oder halt nicht.
Ja.
Aber kennt ihr das, wenn ihr so Phasen habt, wo es so richtig, richtig heftig war und dann habt ihr mal so einen Tag Pause und dann denkt ihr, oh, naja, eigentlich ist gar nicht so schlimm. Du hättest es auch durchziehen können.
Du
Kennt ihr das?
meinst, wenn man dann
Ja, ich bin dann am Freitag nach Hause gekommen und habe dann gesagt, okay, ich mache jetzt eine Stunde Pause und dann habe ich weitergemacht. Und am Samstag hatte ich dann auch mal den Nachmittag mir ein bisschen Zeit eingeräumt, war mit dem Hund draußen, mit meinem Freund und so. Und dann habe ich gesagt, also gestern habe ich rumgemeckert, dass ich so kaputt bin, aber heute geht es mir viel besser. Aber ich
Ja
habe auch
klar,
in
weil
der
sich
Nacht
psychischer
sieben,
Druck aufgebaut
ja,
hat,
und ich habe
ja.
auch 7 Stunden geschlafen. Und dann dachte ich so, vielleicht hättest du gar nicht sagen dürfen, dass du nicht mehr kannst. Vielleicht hättest du einfach die Schnauze halten sollen und durchziehen, ne? Aber es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, dass ich dann gesagt habe, okay, ich kann gerade nicht mehr.
Ja.
Wo ich sagen muss, bei mir war das eher weniger so, aber hat vielleicht auch den Grund, dass ich wirklich, nachdem ich die Wettkampfsaison gemacht habe, bestimmt ein halbes Jahr aufgrund von Depression halt krankgeschrieben war. Also das war echt so, dass ich mich so weit gepusht habe, und ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich das öffentlich erwähne, dass ich mich so weit in allen Bereichen gepusht habe, dass es mich letztendlich fast oder wenn nicht sogar in einen Burnout getrieben hat. Weil ich immer gesagt habe, hey, okay, du bist ein Versager, wenn du das jetzt nicht schaffst. Und ich konnte nicht mal Pause machen. Also es war echt, es hat teilweise ein Jahr gedauert, dass ich mich mal in der Badewanne legen konnte und nichts machen konnte.
Ja.
Wirklich mal nichts. Ich habe wirklich immer den Druck verspürt, irgendwas zu machen, sei es irgendwas zu arbeiten oder ich konnte nicht mal die Augen schließen, so teilweise schlafen. Das war so, du musst jetzt irgendwas machen. Du kannst nicht einfach nur da liegen und atmen. Das hat nicht funktioniert.
Kenne ich aber.
Ja, Freizeit muss geplant sein, sonst funktioniert das nicht.
Ja, und dann merkt man, wie gut es auch einem tut, ne?
Ja,
Ja,
das ist
also
auch
auch.
ein freier Tag ist wie eine Woche Urlaub.
Ja, ich finde das auch. Ich habe gerade überlegt, wo sind wir jetzt eigentlich gelandet, wenn wir über das Thema Body Dysmorphia denken. Aber ich glaube, es geht auch darum, was erwarte ich von mir selbst? Welche Erwartungen habe ich? Weil wenn man sich nochmal die Definition anguckt, da steht dann auch, überwertige Ideen und Beobachtungswahn stellen typische Symptome dar. Also überwertige Ideen. Das kann ja einerseits eine visuelle Idee von dem Körper sein. Das kann ja aber auch eine überwertige Idee von dem perfekten Ich sein. Von der perfekten Businessfrau, von dem perfekten Bodybuilder, der alles perfekt macht, der sein Cardio durchzieht, der sein Business auf dem Schirm hat. Also, das kann ja irgendwo auch eine überwertige Idee von sich selbst sein. Es muss ja nicht nur auf Äußerlichkeiten bezogen sein. Ich denke jetzt, Body Dysmorphia selbst ist immer eher aufs Äußerliche bezogen, aber so ein gewisser Perfektionismus in allen Bereichen, überträgt sich dann vielleicht auch eben auf andere Dinge bei uns.
Du kannst
Weißt du
es
was?
auf jeden Sport und jede Situation eigentlich.
Weißt du, was da das Problem ist, dass du, ich würde es dir jetzt mal so in den Raum stellen, dass du gerade bei Body Dysmorphia nie das Ziel erreichen wirst, was du im Kopf hast. Du wirst nie
Weil
zufrieden
es
sein.
überwertig ist, steht ja auch schon da,
Ja.
ne? Die Idee ist überwertig, es geht eigentlich gar nicht. Das ist echt so.
Aber da passt ja alles zu, was wir eigentlich gesagt haben. Also diese Body Dysmorphia kann ja nur entstehen, wenn irgendwas in dir drin nicht stimmt. Wenn du mit dir selber halt nicht im Reinen bist und nicht zufrieden bist und diese Eindrücke von außen kommen oder auch böse Kommentare von außen kommen, du bist beeinflusst von Social Media, dieser Wettkampfcharakter. Wenn es diesen Wettkampfcharakter nicht geben würde, wären wir auch alle nicht so. Das ist Fakt, ne?
Ja.
Und all das führt ja praktisch dazu, dass wir dieses Bild oder halt auch nicht von uns entwickeln.
Du sagst es, du musst halt mit dir im Reinen sein und dann kann, glaube ich, kommen, was will, dann kann jemand sagen, was er will. Wenn du mit dir im Reinen bist, dann trifft es dich auch nicht so. Weil dann, wenn dir dann jemand zu dir sagt, hey, mich hat gestern der Besitzer vom Studio, hat er gesagt, boah, du hast aber auch ordentlich zugelegt. So. Und im ersten Moment, das hat er gar nicht böse gemeint, ne?
Ja, meinen die
Im
Leute ja nicht
ersten
so.
Moment hat es mich voll verletzt, weil ich dachte, boah, bin
Ja.
ich jetzt irgendwie fett geworden? Ich bin direkt in die Angriffshaltung gegangen. Was? Ich habe direkt gesagt, ja, aber nach einer Wettkampfsaison muss man auch zunehmen. Bis ich mir gedacht habe, hey, okay, der hat es vielleicht gar nicht so böse gemeint. So, ich habe es einfach in dem Moment, weil ich eh schon im Aufbau das Gefühl, also mich unwohl fühle, habe ich direkt gedacht, okay, der greift mich jetzt an. Dabei hättest du, Lena, dich wahrscheinlich gefreut, wenn er gesagt hätte, boah, du hast aber jetzt in den letzten Wochen ordentlich zugelegt. So, da hättest du dir wahrscheinlich gar nichts bei gedacht.
Nee, das stimmt. Ich mache mir dann eher Gedanken. Das ist jetzt genau das Gegenbeispiel. Wenn jemand zu mir sagt, du hast aber abgenommen, dann
Ja,
fühle ich mich
ist echt
richtig
so.
scheiße.
Oder wenn jemand, ich trage ja fast nur Jogginghose und wenn ich dann mal eine Leggings anhabe und dann kommt jemand und sagt, deine Beine sind aber dünn geworden. Und ich denke so, oh Scheiße, ich bin nicht dünn geworden.
Ja,
Ich habe
echt
nur
so, ne?
abgenommen.
Ja, immer
Ja.
das, was wir über uns selbst denken, ist dann wieder das, was wir raushören aus solchen Kommentaren oder die negativen Glaubenssätze über uns, dass wir die einfach dann verstärkt sehen. Ja.
Definitiv.
Ja. Wollt ihr noch was ergänzen? Weil ich glaube, soweit haben wir fast alles, was ich mir aufgeschrieben hatte, abgehandelt. Auch wenn es jetzt ein bisschen anders lief, wie wir geplant haben, beziehungsweise wie wir uns gedacht haben, fand ich es mega spannend.
Ein
Ja.
bisschen. Aber trotzdem finde ich es wichtig, das erwähnt zu haben, weil, naja, es ist ja wirklich, ne? Wenn du zufrieden bist mit dem, wie du aussiehst, und wenn du dich damit abgefunden hast, dass du in der Off-Season zunimmst und dass du in der Diät abnimmst, dann ist ja alles nur noch halb so wild. Also du machst es ja für dich. Du machst es ja für niemand anderen.
Ja, richtig.
Und dann passiert es nicht.
Ich glaube, zusammenfassend hängt es auch alles miteinander zusammen, was wir jetzt gesagt haben. Und für die Leute, die jetzt vielleicht denken, okay, ich habe mich da irgendwie ein bisschen wiedererkannt, ist es wichtig, A, sich einen guten Coach zu holen, der ja, mit dem ihr gut arbeiten könnt, der euch auch ein bisschen den Stress rausnimmt. Wenn es in eine zu krasse Richtung geht und ihr merkt, okay, trotz Coach, ich kann das nicht mehr kontrollieren, dann holt euch da auch bitte ärztliche Hilfe, therapeutische Hilfe.
Ja,
Seid
super.
da auch ehrlich zu euch, ne? Und denkt nicht, ha, ich muss das jetzt alles alleine schaffen. Nein, dafür gibt es die Berufe auch. Und die werden euch da auch schon die richtigen Techniken an die Hand geben, das Ganze zu wuppen.
Ja, das
Ja.
ist richtig, richtig gut gesagt. Und vor allem, also ein Coach kann viel helfen, aber ein Coach ist kein Therapeut. Klar, man kann viel mit einem Coach erreichen, aber sollte man wirklich in einer tiefen Essstörungen oder in einer richtig schlimmen Depression oder so, ne, irgendwas in diese Richtung sollte man da drin stecken, sollte man sich immer, immer, immer professionelle Hilfe holen. Und ich darf das sagen, weil ich habe auch 5 Jahre lang war ich in Therapie stationär und auch ambulant und ich weiß halt, was es bringen kann. Ich weiß aber auch, was passieren kann, wenn man sich keine Hilfe holt. Und das ist halt echt schlimm.
Mega, ich kann und will dazu gar nichts ergänzen, weil das ist eigentlich perfekt gesagt. Ich würde nur noch, Nina, dich bitten, vielleicht als kleinen Abschluss, als Dank dafür, dass du auch in unserem Podcast warst, dass du noch so ein bisschen Werbung für dich und deine Kanäle machen darfst und für deine Sponsoren. Mara und ich halten uns heute einfach mal zurück, würde ich sagen. Als Dankeschön, dass du im Podcast warst, kannst du einfach gerne noch sagen, wo dich die Leute finden können und auch, wie sie dich vielleicht unterstützen können.
Ja, sehr gerne. Finden kann man mich hauptsächlich auf Instagram unter Nina Ivy Pro. Du verlinkst das bestimmt auch alles,
Mache
oder?
ich, genau.
Ansonsten könnt ihr mich gerne bei Raise ZMT und Prep My Meal mit jeweils dem Code NIPA unterstützen. Also ändert sich nicht
Sag's
ganz
noch
so
mal,
viel.
Nipa, also nicht Nina,
NIPA,
sondern mit PA,
genau.
wie Nina
N
Paulus.
genau,
Ja.
NIPA. Genau. Und ansonsten TikTok und YouTube starte ich gerade wieder, weil ich da ein ganz cooles Projekt am Laufen habe. Und ja,
Sehr
da findet
cool.
man mich.
Dann würde ich auf jeden
Sehr
Fall
schön.
mal dein Insta verlinken. Ich denke, dann können deine Leute auch die anderen Kanäle entdecken. Sobald da was gepostet wird, wir sind auf jeden Fall auch schon ganz gespannt auf deine Wettkampfsaison. Also zumindest, ich glaube, da kann ich jetzt einfach mal mit Mara mitsprechen, dass wir uns freuen. Und wir freuen uns auch, wenn ihr dem Podcast eine Bewertung dalasst und ihn abonniert, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und auch in der nächsten Folge wieder reinschaltet. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Tschüss.
Ciao.
Ciao.